Leipzig und Leute, der Podcast mit dem Oberbürgermeister.
Herzlich willkommen zum Podcast Leipzig und Leute. Ich bin Burkhard Jung, Oberbürgermeister dieser schönsten Stadt Deutschlands. Und einmal pro Monat möchte ich hier mit Menschen ins Gespräch kommen, die unsere Stadt bewegen, prägen, inspirieren, die spannende Gesprächspartnerinnen und Partner sind. Und diesmal ist es die Dezemberfolge. Da darf es natürlich ein wenig weihnachtlich werden, adventlich werden. Und was passt zum Advent am besten in unserer Stadt? Natürlich die Musik, insbesondere von Johann Sebastian Bach. Das Weihnachtsoratorium zum Beispiel. Und was passt am besten zum Weihnachtsoratorium? Da lag es nahe, an die Thomaner zu denken, unseren großartigen Chor, der seit über 800 Jahren in Leipzig zur Aufführung kommt. Und ich habe mir eingeladen, einen wunderbaren Sänger aus diesem Chor, nämlich Damian Zenker, Mitglied des Thomaner Chors Leipzig, 18 Jahre jung, und der ist schon lange dabei. Hallo Damian.
Hallo, vielen Dank, dass ich hier eingeladen bin. Ich freue mich sehr, genau wie Sie schon meinten, ich bin 18 Jahre alt, bin jetzt einer der Ältesten im Chor und ich vertrete das Amt des Domestikuses.
Was ist denn das, der Domestikus? Da muss ich erstmal klären hier.
Also es gibt prinzipiell die 11. und 12. Klasse, darf Ämter übernehmen, die Herrn Skobel, unseren Geschäftsführer, Herrn Reitze, unseren Kantor oder eben die Thomaner unterstützen. Und es gibt zum Beispiel die Präfekten, das ist quasi die Leitung der Thomaner auf der musikalischen Seite. Und dann gibt es eben den Domestikus. Das ist immer ein Zwölftklässler, der quasi für das ganze Miteinander da ist, der dafür sorgt, dass die Kleinen untereinander gut miteinander klarkommen, der Elterngespräche führt oder auch für Eltern immer da ist. Und genau, ich habe auch verschiedene Aufgaben vor den Auftritten zum Beispiel, dass ich kontrolliere, dass die kleinen Sechser, heißen sie bei uns, ordentlich aussehen, dass da der Kragen gut sitzt und kein Hemd an der Seite rausschaut. Und da kümmere ich mich so ein bisschen um das Soziale.
Also ein bisschen so ein Hausvater.
Kann man so sagen.
Genau. Ja, kann man so sagen. Ja. Und du hast mir erlaubt, dich zu duzen. Seit wann bist du im Chor?
Ich bin 2018 im März auf den Chor gekommen und habe quasi das erste halbe Jahr in der 4. Klasse verpasst. Und habe mich dann ziemlich spontan entschieden, dann das zweite Halbjahr dann schon auf dem Chor zu machen.
Sag mal, wie kam das? Wollte unbedingt die Mutter, dass du Thomaner bist?
So im Endeffekt. Ich hatte von meiner Grundschulmusiklehrerin einen Flyer für den Tag der offenen Tür in Dresden für den Kreuzchor bekommen. Und dann habe ich mir das Konzept angeschaut, war zum Tag der offenen Tür und habe halt die Aufnahmeprüfung gleich direkt vor Ort gemacht. Und da wurde gesagt, ich habe quasi Potenzial und die würden mich aufnehmen. Und aber ein Freund und guter Bekannter aus dem Dorf, ein Ex-Thomaner, der hat gesagt, in Leipzig gibt es auch so ein Modell, schaut euch das doch mal an. Und dann sind wir nach Leipzig gefahren, dann hatte ich damals noch bei Gotthold Schwarz dann ein Vorsingen und musste so ein bisschen Intervalle raten und was Kleines vorsingen. Und Herr Schwarz meinte auch, er würde mich gerne nehmen. Und dann hat mich, ich glaube, die Stimmung des Hauses hat mich im Endeffekt dann überzeugt, weil an dem Tag war keiner da, aber das Konzept, so wie das Haus aufgebaut war, also die Stubenkonstellation, also die Konstellation, wie wir als Thomaner untereinander leben, hat mich einfach überzeugt.
Aber kann das schon so ein Viertklässler überhaupt beurteilen, da wirklich mit anderen zusammenzuleben und weg zu sein von zu Hause? Hast du nicht, darf ich das mal so ganz ehrlich sagen, hast du nicht ein bisschen Schiss in der Buchs?
Also ich war ungefähr 2 Wochen, bevor ich den ersten Tag im Chor hatte, das erste Mal in Leipzig oder im Alumnat. Und da ging es mir noch gar nicht so. Ich habe von einem Älteren eine Einweisung quasi bekommen. Der hat mich rumgeführt und mir die Turnhalle und einen Speisesaal und einen Probensaal alles gezeigt. Und dann war es in der Anfangszeit, so die ersten 2-3 Wochen von meiner Knabenstimmzeit, schon schwierig, weil ich, wie gesagt, die Entscheidung war von, ich kannte den Thomaner Chor gar nicht, bis ich bin meinen ersten Tag auf dem Thomaner Chor, das waren vielleicht 1,5 bis 2 Monate. Und da das so schnell ging, war die erste Zeit ein bisschen schwierig, aber ich habe mich halt, ich sag mal, super eingelebt, vor allen Dingen, weil ich mit Auswärtigen im Zimmer und auf der Stube war, also auch Leute, die nicht aus Leipzig kommen. Und da haben wir quasi auch die ganzen Wochenenden zusammen verbracht und da war man so direkt so untereinander und ich wurde da auch sowas von herzlich mit aufgenommen in die Gemeinschaft. Das hat es mir einfach viel, viel einfacher gemacht.
Sagst du uns, aus welchem Dorf du kamst oder kommst?
Ich komme aus der Nähe von Freiberg in Naundorf.
Okay, ja, ist ein Stück.
Ja, also es gibt Thomaner, die von viel weiter weg kommen oder eher kamen. Zum Beispiel aus der Schweiz hatten wir mal einen und letztes Jahr sind 3 Leute aus Berlin gekommen. Die sind aber jetzt halt gegangen, weil die letztes Jahr 12. Klasse waren.
Wie kam es zum Singen? Hast du immer schon gerne gesungen, schon als Kind in der Badewanne oder...
Also mein Vater ist extrem musikalisch. Er hat Bratsche studiert und spielt neben Bratsche auch 5 bis 6 andere Instrumente, schon ziemlich professionell. Meine Mutter spielt auch Flöte und wir haben halt in der Familie früher übelst viel gesungen. Und da kam das dann quasi, dass wir alle, also ich habe noch einen kleinen Bruder, zu viert dann richtig Freude an der Musik hatten. Und dann stand halt die Frage nach dem Thomaner-Chor im Raum und das war dann eigentlich das perfekte Konzept im Endeffekt.
Und kann man sich das wirklich so klassisch vorstellen? Auch in der Adventszeit sitzt ihr zusammen zu Hause am Adventskranz und singt?
Ja, auch. Oh. Wir haben vor allen Dingen am Weihnachtsabend dann, am 24. Ja. haben wir dann immer zusammen gesungen und sonst eigentlich zu jedem Anlass.
Okay, wenn man so lange im Chor singt. Manche vergleichen das mit Hochleistungssport. Man hat jeden Tag Programm, man hat Stimmbildung, man lernt ein Instrument. Ich weiß nicht, was du lernst, Klavier oder?
Ich spiele seit der 1. Klasse Cello und habe seit der 10. noch Klavierunterricht dazu genommen.
Klavier müssen, glaube ich, alle, oder?
So. Man muss eins auf jeden Fall und kann dann halt theoretisch noch ein zweites spielen.
Also Hochleistungssport. Nach der Schule geht's weiter mit Stimmbildung, mit Instrumentalunterricht, mit chorischem Singen. Wie viele Proben in der Woche?
Jeden Tag.
Jeden Tag? Auch als Chor jeden Tag?
Ja. Also als Herr Reitze ankam, haben sich die Proben ein bisschen verschoben nochmal. Wir haben jetzt am Montag zum Beispiel nur Männerstimmenprobe und dann quasi ab Dienstag bis zum Wochenende dann auch zwar auch getrennt, aber dann liegt das Augenmerk, sag ich mal, auf der Gesamtchorprobe. Und zum Thema Leistungssport, das kann ich schon bejahen. Aber wenn ich mal so an einem, ich sag mal, ruhigen Wochenende drüber nachdenke, wo ich vielleicht zu Hause bin oder jetzt keine Motetten in der Kirche stattfinden, dann ist es das eigentlich, was ich brauche, was mir auch übelst Spaß macht. Und wenn ich halt mal nicht jetzt chorisch was zu tun habe, dann fehlt mir richtig was. Also die Proben, ich habe mich da jetzt beinahe 8 Jahre so dran gewöhnt, dass das völlig in meinem Alltag so drin ist.
Aber du hast doch jeden Tag einen 10-Stunden-Tag, oder?
Ungefähr, ja.
Wann stehst du auf?
7 ist Wecken und wir haben ja den Vorteil, dass die Schule direkt neben unserem Alumnat ist. Also wir haben praktisch keinen Schulweg.
Ja.
Und dann haben wir jetzt in der Oberstufe so 7 bis 8 Stunden jeden Tag und dann hat man meistens noch ein bisschen Freizeit. Dann kommt halt noch Cello, Klavier, Stimmbildung dazu und dann sind eigentlich jeden Tag ab 17:30 oder schon eher dann halt Proben, je nachdem.
Ja, und dann Hausaufgaben?
Genau,
das Referat vorbereiten?
Das kommt dann am
eine
Abend.
Eine Klassenarbeit immer. Vorbereiten, oder?
Da sitze ich dann immer abends noch ziemlich lange.
Mein lieber Schwan. Und offenes Wort, wenn man seit 8 Jahren das Weihnachtsoratorium singt, ist das dann so eine Routine, dass man das im Prinzip ohne Noten im Schlaf singen kann, oder?
Theoretisch ja. Also wir fangen das immer jetzt, ich sag mal, im Vergleich zu anderen Chören, natürlich relativ spät an zu proben, was aber im Endeffekt halt völlig okay ist, weil das ist quasi unser Blut, was wir eigentlich das ganze Jahr mitnehmen können. Und es gab vor ein paar Jahren auch mal eine Filmaufnahme und das war auch nicht in der Weihnachtszeit, aber da wurde halt auch das WO für quasi geprobt. Das ist so drin in uns allen, dass es, also es gehört zur Routine, aber es macht halt trotzdem jedes Mal irgendwie Spaß.
Und als Knabe hast du ja dann den Sopran gesungen, jauchzet, frohlockt. Und jetzt bist du, glaube ich, Tenor immer.
Ja.
Du bist also oben geblieben. Das war ja nicht schlecht, oder? Man muss nicht den Bassschlüssel jetzt singen, oder?
Also mit Bassschlüssel kam ich tatsächlich länger zurecht oder besser zurecht, weil ich ja Cello spiele. Aber ich sage mal so, im Tenor zu singen hat schon einige Vorteile, weil wir sind nicht so viele im Tenor im Vergleich zum Bass und da funktioniert das besser mit solistisch oder Stellen, wo jetzt ganz wenige 2 oder 3 pro Stimmgruppe singen, ist es halt einfacher, da in so eine Besetzung reinzukommen oder halt auch auf Reisen.
Reisen, das muss wahrscheinlich, da wartet man drauf, oder? In Singapur habe ich euch begleiten dürfen, ich war mit euch zusammen in Japan. Was war deine schönste Reise?
Also ich bin, sag ich jetzt erstmal, nur in der Männerstimmenzeit großartig gereist, weil durch Corona ist quasi meine Hochzeit der Knabenstimme, wo ich Knabenführer war, ein bisschen verloren gegangen. Da war eine ziemlich große Reise geplant, die dann abgesagt werden musste. Und in meiner Männerstimmenzeit war ich in Finnland, dann dieses Jahr im März in der USA und vor...
Wo wart ihr in den USA nochmal?
eigentlich überall. Also in New York haben wir in der Umgebung und in New York selbst 3 Konzerte gesungen. In Durham, das ist in der Nähe von Charlotte, Chicago und Madison und Texas, 3 Konzerte.
Ja, super.
Und dann waren wir vor 2 Monaten ungefähr in Südkorea. Und das sind quasi meine 3 großen Reisen, die ich miterleben durfte. Und da bin ich für so viele Erfahrungen so dankbar, weil wir es richtig als Chorgemeinschaft so viel erlebt haben, von Tradition erleben dürfen in Südkorea, wo wir von der Agentur quasi so ein Geschenk bekommen hatten, dass wir einmal in so einem Tempel mit traditionellem uns kleiden durften oder irgendwelche Bilder malen durften. Und für solche Erfahrungen bin ich halt extrem dankbar, weil ich glaube nicht, dass das viele in dem Alter so erleben dürfen.
Was habt ihr in Südkorea gesungen? Auch Bach?
Unter anderem, ja. Also wir hatten ein teils A Cappella-Programm und auch Stücke, wo Continuo mitgespielt hat. Und ja, haben wir auch Der Geist hilft unserer Schwachheit auf die Bachmotette gesungen.
Wie kommt das? Wieso funktioniert das in Südkorea oder in Japan? Also genau das Stück habe ich erlebt in Singapur und die Leute sind aufgesprungen hinterher. Viele haben geweint. Ich habe gedacht, was ist das?
Ich kann es auch schwer beschreiben. Die Konzerte sind in Südkorea sehr gut angekommen. Wir haben uns auch noch mit Besuchern danach unterhalten und es gab auch Anfragen auf Autogramme. Und ich glaube, das ist einfach die Begeisterung, die man in so ein Land mitbringt, auch als Ausstrahlung von der Bühne aus. Dass wir als Chor, als 40 Leute, auch die ganz kleinsten 5. Klasse von uns, so zusammen singen und dann so auch Emotionen, sage ich jetzt mal, zeigen, während wir Bach oder was auch immer singen.
Die Leute spüren das, ohne vielleicht den Text zu verstehen, oder?
Wahrscheinlich, genau.
Spüren. Und würdest du sagen, auch ihr als Chor, ihr spürt noch die Adventszeit? Ist das eine besondere Zeit für den Chor?
Immer wieder, ja. Also ich freue mich, jetzt natürlich ist es nicht mehr so weit, weil wir jetzt auch verschiedene Vorbereitungen schon treffen. Zum Beispiel das Schmücken von unserem Internat. Ja, also die Vorfreude ist auf jeden Fall ziemlich groß. Und dann während der Zeit passiert so viel, das kann man eigentlich nur genießen.
Ich freue mich eigentlich auch jedes Jahr mit euch den Weihnachtsmarkt zu eröffnen. Dieses Jahr habe ich nicht geschafft. Das finde ich ganz, ganz schade, weil ich einfach nicht da bin und in Berlin bin. Aber ansonsten, das ist einfach eine besondere Stimmung, eine besondere Atmosphäre. Was bedeutet Weihnachten für dich?
Also es ist auf jeden Fall der Zusammenhalt im Kasten, weil wir sind ja am 24. bleiben wir bei uns, unter uns und fahren nicht nach Hause. Und ich muss aber sagen, dass das Erlebnis vom Heiligabend im Alumnat und dann später in den Straßen, wenn wir singen gehen, das ist so, so besonders und so eine besondere Erinnerung für mich, dass es quasi auch als Knabenstimme okay für mich war, dass ich den 24. nicht mit meinen Eltern verbracht habe, weil so eine Erfahrung, diese Gemeinschaft, das gemeinschaftliche Singen am Heiligabend und dann, das ist einfach unbeschreiblich schon.
Ja, ja. Aber ersten Weihnachtstag, dann genau, gehen alle nach Hause. Dann ist leer, oder?
Früh um 9.30 Uhr gibt es dann noch einen Gottesdienst in der Kirche und danach fahren wir dann alle nach Hause und dann verschiebt sich quasi das Weihnachten mit meiner Familie einen Tag nach hinten und dann kann ich jedes Jahr zweimal feiern.
Und damit offen und ehrlich, gab es mal eine Phase, wo du sagst, oh Mensch, jetzt ist genug. Ich will jetzt Fußball spielen und dann will in der Band oder was und aber nicht mehr.
Also es gab mal so eine Zeit, da war ich dann schon traurig, dass ich nicht mehr so oft zu Hause war. Das war an der Anfangszeit von meiner Männerzeit, weil ich als Dispi, so heißen bei uns die Leute, die im Stimmbruch sind, konnte ich jedes Wochenende nach Hause fahren. Ich hatte keine Proben, ich hatte ein bisschen Stimmbildung, Klavier und Cello halt. Und dann durfte ich jedes Wochenende nach Hause fahren, konnte jedes Wochenende zu Hause die Zeit genießen. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich dann wieder Motetten singen musste im Endeffekt, bin ich auch nur noch alle 2-3 Wochen nach Hause gekommen. Und das war halt dann, dieser Übergang war ein
bisschen. Wie lange war die Phase?
Schwierig.
Wie lange war die Phase, das war, wo du nicht singen durftest, um die Stimme?
Ach so, 10 Monate war ich.
10 Monate. Im Stimmbruch. Das ist bei manchen länger und kürzer, ne?
Genau, also oder? Ich sag mal, im Schnitt sind 1 bis 1,5 Jahre mittlerweile. Mit 10 Monaten war ich ganz gut dabei, weil ich natürlich auch wieder mitsingen wollte.
Ja.
Aber es gibt auch Fälle, da dauert es teilweise fast 2 Jahre.
Was sagst du zu der ganzen Diskussion Mädchen in den Chor? Riesendiskussion hatten wir mal.
Das hatten wir vor vielen Jahren.
Ja.
Ich finde das, was so ein Knabenchor ausmacht, finde ich dann jetzt nur vom Gesanglichen aus. Da gibt es einfach einen riesen Unterschied zu gemischt oder zu reinen Frauenchören. Und diese Tradition, wenn man das 800 Jahre so beibehält, ich glaube, das kann man schwer beschreiben so. Aber ich finde, dass es das halt genau das ausmacht, diese 800 Jahre Tradition.
Es sind, glaube ich, genau 813 Jahre, wenn ich richtig gerechnet habe. Ja. Wir haben das große 800-jährige Jubiläum gefeiert. Ich glaube auch, wenn ich mich erinnere an Turmaner, die ich kennengelernt habe, die mal im Chor gesungen haben und als erwachsene Menschen mir begegnet sind, ich behaupte, ich kann die erkennen.
Ja?
Ja, weil die irgendwie einen Geist, eine Art haben, miteinander umzugehen. Kannst du das beschreiben, was der Geist des Alumnats oder für die Hörer, die vielleicht da das Wort nicht kennen, das Internat, also wir sagen in Leipzig zu dem Internat Alumnat, was macht den Geist des Chors aus?
Auf jeden Fall die gemeinsame Zeit, an die man sich erinnern kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ex-Turmaner treffe, dann sind wir immer per Du, egal ob wir uns kennen. Und das ist gefühlt auch so ein bisschen stolz, dass man so eine Erinnerung zusammen teilt, wenn ich mich mit alten Ex-Turmanern unterhalte. Und dieses, ach du auch? Und ich finde, also das ist es auf jeden Fall.
Hörst du auch Metallica?
eher nicht.
Eher nicht. Sonst andere Musik?
Also ich höre, ich sage jetzt mal, wie viele andere Jugendliche, ganz normal Hip-Hop und einfach moderne Musik. Aber ich habe natürlich jetzt auch eine verstärkte Bindung zu klassischer Musik. Und ich bin auch gerne immer im Gewandhaus, höre mir das an. Oder auch chorische Werke höre ich mir ganz parallel zum Chor an. Also die wir nicht singen oder nie singen würden, weil es halt in unserer Konstellation nicht dafür geschrieben ist. Da habe ich dann schon eher so eine Bindung zu klassischer Musik als andere vielleicht.
Weil es gibt ja jede Entwicklung. Ne? Neulich habe ich wieder Amakord gehört, A Cappella, Gesang auf höchstem Niveau. Dann, ich bin befreundet mit Sebastian Grumbiegel, wo die Pop-Richtung eingeschlagen wurde, aber auch sozusagen der A Cappella-Anteil aus dem Turmaner-Chor spürbar wurde. Jetzt habe ich einen jungen Mann kennengelernt, der in einer Punkband singt als ehemaliger Turmaner. Also das gibt's auch. Willst du der Musik treu bleiben? Wie ist deine Planung?
Also ich will nicht Musik studieren, überlege so in Richtung Management zu gehen, aber ich kann mir ein Leben ohne gemeinsame Singen oder zu Weihnachten, Weihnachtsoratorium, kann ich mir schwer vorstellen, weil das halt, wie gesagt, so drin ist, aber Musik studieren werde ich eher nicht.
Okay, vielleicht ein bisschen persönliche, indiskrete Frage. Kann man das Weihnachtsoratorium singen ohne den Text zu verinnerlichen? Kann man ihn nur als Worte singen, die Musik genießen und nicht das Evangelium dahinter denken?
Als Knabenstimme auf jeden Fall, weil man von der Musik beeindruckt ist und dann bei einer Probe mit dem Orchester ist man dann so überwältigt von dem riesen Orchester, was auf einmal vor einem steht, dass man dann einfach in der Musik mitschwebt. Aber als Männerstimme denkt man dann vielleicht doch das ein oder andere Mal drüber nach. So, aber im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, ja.
Du hast Gotthold Schwarz erlebt, du hast jetzt Herrn Reitz erlebt, auch noch vor Gotthold, noch Herrn Biller?
Nee, nein, da war ich nicht mehr da, also noch nicht.
Was ist das Besondere am Thomas Kantor? Wie erlebst du den zurzeit?
Also die Zusammenarbeit mit dem Kantor und vor allen Dingen mit den Kleinen finde ich einfach in einem gewissen sozialen Aspekt einfach extrem gut, weil wir auf Reisen, jetzt in der USA, war Herr Reitze quasi jetzt ganz abgesehen vom Musikalischen auch für uns auf einer pädagogischen Ebene mit da. Wir konnten uns an einem freien Tag mit New York mit ihm super unterhalten und dann Gespräche ganz fernab von der Musik führen. Und ich finde, das ist sowas, was die gute Zusammenarbeit im Endeffekt wirklich gut macht, dass man auf musikalischer Ebene auf höchstem Niveau zusammenarbeiten kann, aber dann auch dazwischen so Bindungselemente hat.
Ich habe ihn beobachtet, wie er auch mit den Kleinen so stimmbildnerisch umgeht und den Körper benutzt und dann auch klopfen auf die Brust, auf den Bauch. Ja, der Thomas Kantor spielt eine ganz entscheidende Rolle, denn wer soll euch motivieren, so an der Stange zu bleiben? Wir sind am Ende unseres Gesprächs. Ich wünsche dir von ganzem Herzen diesen wunderbaren Geist, auch an Weihnachten, weiter Weihnachten feiern zu können. Nicht in die Schleife zu kommen, wir singen wieder B.O.
Auf gar keinen Fall, nein.
Und ich glaube irgendwie dran, dass diese Botschaft von Weihnachten, nämlich dass Frieden werde auf Erden, dass die irgendwie so wichtig bleibt und gerade in dieser Zeit auch ein Hoffnungsschimmer bleibt.
Ja, auf jeden Fall.
Ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken bei dir für deine Offenheit, für dein Erzählen. Wünsche uns allen ganz wunderbare Weihnachtstage. Darf schon an die nächste Folge erinnern. Wir wollen uns über die Erinnerungskultur unterhalten. Wir haben sehr, sehr viele Stolpersteine in Leipzig. Viele Menschen nutzen auch ihre Freizeit und putzen diese Steine. 800 haben wir mittlerweile in der Stadt. Und sie erinnern uns an eines der dunkelsten Kapitel überhaupt in unserer Geschichte, nämlich das Morden in der nationalsozialistischen Zeit. Und wir wollen im Januar auch darüber uns Gedanken machen. Der 27. Januar ist der Holocaust-Gedenktag, ein Tag der Befreiung. Möchte gerne mit Menschen sprechen, die ganz bewusst versuchen, daran zu erinnern und hinzusehen, nachzufragen, nicht zu vergessen. Frohe Weihnachten, eine schöne Adventszeit. Ihr Burkhard Jung.
Das war Leipzig und Leute, der Podcast mit dem Oberbürgermeister.